Mein Name ist Oliver, bin 33 Jahre alt und das ist der Finanzinsider.
Oliver, geil, dass du da bist. Freut mich mega. Vor allem, weil wir heute eine ganz spannende Folge haben. Und zwar sprechen wir mit Oliver, der studierter Bauingenieur ist. Bauingenieurwesen heißt das ja, glaube ich, richtig?
Genau.
Ich wollte das damals mal studieren, habe es dann nicht gemacht, habe mich dann für Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Deswegen freue ich mich da auf sehr, sehr spannende Einblicke heute. Und ja, Oliver, start mal rein. Was genau ist dein Beruf? Also was machst du und vor allem, was verdienst du damit? Wie setzt sich das gerade alles so zusammen bei dir?
Ja, also ich habe Bauingenieurwesen studiert für Hochbau, Tiefbau, also erstmal ganz im Allgemeinen. Habe mich dann letzten Endes mit meinem Master spezialisiert auf Straßenverkehrswesen und Tiefbau. Und derzeit arbeite ich in einem Ingenieurbüro und bin dort Projektleiter und bin jetzt bei 2600 netto.
Okay, also eigentlich schon ganz gutes Gehalt. Wie lange bist du jetzt nach dem Studium ausgelernt?
Studium hat 5 Jahre gedauert und bin jetzt 8 Jahre im Beruf.
8 Jahre im Beruf, okay, 2,6 netto, das sind dann wahrscheinlich 4 brutto, denke ich, um und bei. 3,8, 3,7, 3,9.
Ja, ein bisschen mehr, 4,6 brutto. Aber da ist noch ein Firmenwagen mit drin und so weiter und so fort.
Okay, das wäre jetzt noch meine Vermutung gewesen, weil ansonsten wäre es ja natürlich mehr bei der Nettoauszahlung. Okay, das heißt, gutes Gehalt, finanzielle Situation. Du hast schon ein bisschen vorgearbeitet durch die Podcast. Erzähl mal, was hast du gemacht, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben?
Ja, also ich habe die Podcasts gehört und dachte mir so, die Finanzen, okay, da musst du mal reingucken und habe dann mal ein ganzes Jahr ausgewertet. Und ja, es war sehr interessant, wofür man sein Geld so ausgibt.
Jetzt mal echt spannend zu sehen. Also mich freut es natürlich mega, dass die Leute, die sich das hier anhören, auch sagen, das zu Herzen nehmen und sagen, ich werte das Ganze mal aus. Erstmal, wie lange hat das wirklich gedauert? Jetzt für ein ganzes Jahr?
Also ich bin ja in Excel relativ fit und habe mir von der Bank eine CSV-Datei runtergeladen und habe dann über Formelbeziehungen das Ganze mal dann aufschlüsseln lassen.
Okay, mit krassen Formeln
Und ich sag
gearbeitet,
mal,
ja. Ja.
im Endeffekt war es circa ein Tag Arbeit.
Ein Tag Arbeit, okay. Ich schätze mal, wenn jetzt einer nicht so Excel-affin ist, was würdest du sagen, wie lange dauert das für ein Jahr?
Wenn man wirklich alles nachvollziehen will, inklusive Amazon zum Beispiel,
Ja.
muss eine Woche.
Eine Woche, okay. Also sagen wir jetzt mal, 8 Stunden hast du dafür gebraucht. Also ich gehe jetzt mal von einem Arbeitstag aus, nicht von einem 24-Stunden-Tag. Und wenn er jetzt eine Woche braucht, 40 Stunden. Jetzt aber viel spannender, ja. Was waren denn so die wesentlichen Erkenntnisse daraus?
Die wesentlichen Erkenntnisse sind eigentlich, dass ich gerade, was das Thema Lebensmittel angeht, ziemlich viel Geld ausgebe.
Ja.
Gerade was so Essen gehen angeht. Auf Arbeit, Mittagessen gehen, in der Kantine. Das waren alleine schon 260 € im Monat.
Das läppert sich, ne?
Ja, das läppert sich.
Ja.
Und ja, im Allgemeinen, Konsumverhalten bei Amazon war auch erschreckend.
Ja.
Aber da muss man dazu sagen, dass wir auch noch viel fürs Haus kaufen mussten. Aber da kommen wir später noch zu.
Genau, übers Haus reden wir. Also, wo, wenn ich mit einem Bauingenieur übers Haus reden, glaube ich, ganz, ganz coole Sachen für alle junge Familien, die sich jetzt noch ein Haus kaufen wollen, vielleicht dabei sind oder das Ganze planen in naher Zukunft, was man da beachten sollte. Okay, jetzt Learnings, okay, vielleicht ein bisschen viel in der Kantine ausgegeben, vielleicht mal öfters doch selber Mittagessen mitnehmen, wenn was übergeblieben ist, anstatt immer wieder neue Sachen zu kaufen und vielleicht auch Sachen wegzuschmeißen, weiß ich nicht, kommt ja ganz auch häufig vor, weil man sagt, ich möchte jetzt nicht 2 Tage hintereinander das Gleiche essen. Hast du denn speziell daraus auch schon Sachen abgeleitet und gesagt, ja, da hau ich jetzt einen Riegel rein, da spare ich jetzt Geld, da achte ich ein bisschen mehr drauf und genau.
Also wo ich auf jeden Fall einen Riegel vorgeschoben habe, ist schon mal Lotto
Ja.
weg.
Wie viel war das im Monat?
So, circa 20 bis 50.
Okay, ja. Lotto schon mal weg, okay.
Genau, und was jetzt das Essen gehen angeht, ich nehme jetzt was mit. Habe ich jetzt letzte Woche mit angefangen und habe mir jetzt gesagt, maximal einmal in der Woche.
Ja. Und
Mal gucken.
das spart wahrscheinlich auch einiges. Also wenn ich jetzt mal so keinem grob schätzen würde, wenn du sagst vorher 260 €, sagen wir nur, du ziehst das gar nicht so radikal durch und reduzierst nur, dass du 50 € da sparst oder sagen wir 70 €, dann sind immer noch 200 € da weg, wäre immer noch viel oder 60. Und sagen wir mal 30, 40 im Schnitt für Lotto sind das 100 € im Monat, die quasi netto mehr da sind.
Genau.
So, jetzt können wir das Ganze mal umschießen, weil Das hat sich eben so viel angehört, so einen ganzen Tag, 8 Stunden. Aber wenn wir jetzt überlegen, okay, wenn du das jetzt nur ein Jahr lang durchziehst, reden wir ja über 1200 Euro, grob gerechnet. Durch 8 Stunden haben wir einen Stundenlohn von, ja, was sind das? 150 Euro. Wahnsinn, oder?
Sozusagen.
Und selbst wenn man jetzt, jetzt kann man sagen, ja, aber hier ist ja nicht mehr so viel in der Kantine und, ne, also kann man sagen, man boost dafür was ein, aber ich glaube, unterm Strich, wenn man sich da gar nicht so krass dran gewöhnt, büßt man da gar nicht viel ein. Selbst wenn jetzt einer 40 Stunden daran gesessen hätte, wären es 30 Euro netto die Stunde und das wäre ja nur für ein Jahr. Das heißt, das ist ja unter der Annahme, dass du es nach einem Jahr wieder umstellst. Ne? Und das ist, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering. Und das, glaube ich, will ich einfach den Zuhörern mal mitgeben, dass man sich da einmal hinsetzt und sich das langfristig wirklich extrem rechnet. Und ich glaube, wir fangen jetzt besser gar nicht an zu sagen, was passiert, wenn wir das Geld jetzt auch noch anlegen.
Das wäre das Nächste.
Ja, weil das ist so eine Thematik. Ich meine, gerade wenn wir auf Social Media unterwegs sind, hören wir das Thema Zinseszinseffekt. Wir sehen, okay, das läppert sich mega in die eine Richtung und keine Ahnung, irgendwann kriegen wir Zinsen auf unsere Zinsen. Der Zinseszinseffekt wirkt aber auch in die gegengesetzte Richtung, indem wir natürlich immer wieder mehr ausgeben und das Geld dann nicht investieren. Also das ist halt so ein doppelter Negativeffekt. Man spricht ja auch da gerade beim Geld und Thema Geldanlage vom Leverage-Effekt, wenn man mit Häusern und sowas arbeitet. Das wirkt halt auch in beide Richtungen. Okay, ja, Thema Haus. Ich glaube, das ist, glaube ich, so unser Hauptthema heute, worüber wir reden sollten, weil Ausgaben hast du getrackt, hast du optimiert. Da macht es jetzt nicht Sinn, nochmal durch die Kontoauszüge durchzugehen und vielleicht zu sagen, ah, Lotto, haben wir jetzt schon gemerkt durch die ersten Podcast-Folgen, sehr gut. Da war, glaube ich, der liebe Erik ja das Beispiel.
Genau.
Der ja hoffentlich die Ausgaben auch gehört hat. Ne? Liebe Grüße an Erik, wenn er das jetzt hier im Nachgang hört. Ja, jetzt erzähl mal, wie war das denn mit dem Haus? Was war der Plan, wie hat das einfach stattgefunden? Also wie geht da vielleicht auch ein Bauingenieur ran, was ich vielleicht als ja, Finanzpodcaster gerade nicht tun würde?
Ja, man muss dazu sagen, ich habe ja eigentlich seit meiner Kindheit schon im Haus gelebt. Mhm. Und für mich war das eigentlich immer klar, dass ich auch ein eigenes Haus möchte. Mhm. Weil ich mich in einer Wohnung immer irgendwie beengt gefühlt habe. Ja, und dann habe ich mich ja entschlossen, mit 19 Bauingenieurwesen zu studieren. Und nachdem ich dann fertig war, nach 5 Jahren, habe ich mir gedacht, jetzt fängst du irgendwann mal an zu suchen nach einem Grundstück oder halt nach einem alten Haus zum Sanieren.
Also es war schon so, von...
Und da habe ich mir am Anfang...
Entschuldigung, ich wollte da jetzt gar nicht so ganz reinrätschen, aber das wäre jetzt gleich, dass wir da im Prozess bleiben. Also Grundstück, so. Das heißt, es war schon von vornherein klar für dich, dass du nicht irgendwie nach einem Neubaugrundstück suchst, weil das ja auch gerade viele Gemeinden machen, hier bei uns auch, ne, Erschließung und sowas. Sondern es war schon klar, du kaufst irgendwas Bestehendes und willst das abreißen, neu bauen, renovieren. Das war schon, die Entscheidung war vorher schon gefallen, richtig?
Genau.
Durchs Studium die Entscheidung gefallen oder selber? Also was war da so die Entscheidungsfindung? Weil vor dieser Herausforderung stehen ja viele junge Familien gerade.
Also die Erfahrung ist, dass bereits erschlossene Grundstücke, sag ich mal die alten Gartengrundstücke oder so, dass die in der Regel günstiger sind, als in einem Neubaugebiet, was jetzt gerade frisch erschlossen wurde. Da redet man circa von 50-70% Mehrkosten.
50-70% Mehrkosten und das auch noch bei viel kleineren Größen, oder?
Richtig.
Okay, also das, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, wo viele halt sagen, also viele schrecken ja trotzdem, glaube ich, vor zurück, sagen ja lieber neu. Was, also, könntest du vermuten, warum das so ist?
Ja, viele denken immer, neu ist besser. Aber letzten Endes kann es einem ja egal sein, ob die Straße alt aussieht oder neu.
Ich muss tatsächlich dazu sagen, also ich wohne ja mit meiner Verlobten auch in einem Haus, jetzt seit 2017 zusammen. Haben das auch selber umgebaut, renoviert, kernsaniert mit allem drum und dran. Hatten dann auch das Glück, dass wir dafür das Geld, was wir reingesteckt haben, auch keinen Kredit und sowas aufnehmen mussten. Ich glaube, es ist wirklich auch hier wieder, ne? So, muss ich jetzt alles vom Feinsten haben? Muss ich, also heißt nicht, dass es, wenn man irgendwas renoviert, nicht vom Feinsten ist, aber natürlich neu ist immer, es ist halt moderner, ne? So, ich mache mal das Beispiel unsere Küche. Alle hätten das wahrscheinlich gemacht. Alle hätten gesagt, hey, komm, dann haut euch eine neue Küche rein. Haben wir nicht gemacht. Wir haben die alte abgebaut, wir haben die abgelaucht und sowas. Ne? Also wir haben die sauber gemacht, weiß anstreichen lassen. Sieht keiner. Nachteil halt, okay, du hast jetzt den Backofen nicht auf Augenhöhe, wie das halt in den neuen Häusern so der Fall ist. Aber damit kann ich halt leben. So, und ich sag mal, nur das Grundstück 50-70% Mehrkosten ist schon krass. Das finde ich wirklich teuer.
Wir haben also mal ein gutes Beispiel. Neuerschließung haben wir gerade was, das ist circa, die kosten bei 150 Euro pro Quadratmeter.
100, wow.
Und wenn ich jetzt in der Nähe, sag ich mal, ein altes Grundstück finde, liegt der Bodenrichtwert bei 40 Euro und verkauft wird es für 80 Euro bis 100 Euro.
Krass. Also trotzdem auch nochmal viel Marge drauf, kann man ja sagen, wenn man es doppelt so teuer
Ja.
macht. So, aber wenn man dann überlegt, okay, 40, 80 kauft ihr, also kauft man gebrauchte Sachen und das Neubau ist nochmal doppelt so teuer. Wir haben das hier bei uns im Ort, ist gerade so ein Stück, da wird irgendwie was erschlossen mit einem Wärmenetz oder sowas. Ich habe mir das selber
Mit
nicht angehört.
Wärme.
Ich, genau, ich habe das nur gehört und da ist es sogar so, dass man die Heizung und die Stroh und den Strom, glaube ich, irgendwie diese, also dieses Erdwärmeding, Heizungsding mietet für 20 Jahre und dann kann man es erst kaufen.
Okay.
Schon mal sowas gehört? Also ich habe das letztens so gehört von der Seite und dachte mir so, hä?
Habe ich selber auch noch nichts von gehört, also das ist mir neu.
Okay, also vielleicht eine ganz eigenartige neue Sache. Egal, okay, also ihr habt euch dann entschieden, ein Grundstück zu kaufen. Wie ging es denn weiter?
Ja, also wir haben uns erstmal alte Häuser angeguckt. Aber da war es halt so, dass die Kaufpreise viel zu hoch waren, im Gegensatz zum Zustand. Weil wir sind ja auch im Bereich Speckgürtel Berlin und Wolfsburg. Und die sind natürlich ganz andere Preise gewohnt. Und meistens ist es so, dass die Häuser für 200.000 angeboten werden und für 300 bis 500 gehen sie weg.
Ach krass, weil dann einfach so viele Leute, weil so viel Nachfrage dann drauf ist, oder wie kommt das?
Genau.
Okay. Wie habt ihr das umschifft? Also habt ihr einfach lange gesucht, Glück gehabt, Kontakte oder?
Also wir haben 2 Jahre lang circa gesucht und haben dann zufällig Glück gehabt, dass wir ein Grundstück gefunden haben und wir haben uns das dann angeguckt, gleich dem Makler Bescheid gesagt, wir nehmen das und dann war das innerhalb von einem Monat erledigt.
Okay, und jetzt sagst du so, du sagst es jetzt so leicht, 2 Jahre gesucht. Ich weiß halt, dass das für ganz viele junge Familien so ein Brennpunkt ist. So, die wollen dann unbedingt, weil das Umfeld, alle haben in der Clique irgendwie Häuser und die sind die einzigen, die zur Miete wohnen. Und wenn es dann im Sommer abwechselnd zum Grillen geht, sind die einzigen, die noch auf dem engen Balkon sitzen und so. Hast du irgendwie einen Tipp, dass man das vielleicht doch länger aussitzt, damit man vielleicht finanziell eine bessere Entscheidung trifft?
Also ich sag mal so, wer sich sehr viel im Freien aufhält, kriegt die Wohnung eigentlich gar nicht so mit. Übergangszeitmäßig könnte man sich auch vielleicht einen Garten pachten, um dann einfach, sag ich mal, nicht in der Not zu sein, denn unbedingt jetzt muss ich ein Grundstück kaufen.
Ich glaube, das ist also klar, finanzielle Entscheidung, gerade so das Eigenheim, das ist ja auch ein sehr, sehr emotionales Thema. Ich glaube, ich habe das in der Podcast-Folge mit, ich weiß gar nicht, mit wem das jetzt gerade genau war, haben wir einige Namen geändert. Ich will jetzt gar nicht den richtigen Namen sagen, dass ich mich da verplappere, aber da war auch das Thema Eigenheim und dann wollten sie ein Haus kaufen an der Stelle und das wäre viel, viel teurer gewesen. Und ich habe halt einfach gesagt, hey, leg doch einfach das Geld jetzt schon zur Seite. Und dann sind ja auch schon so viele so, wow, kann ich mir jetzt schon nicht leisten. Ne? Also das ist schon, um das zu testen. Okay, ihr habt dann das Grundstück gehabt. So, und dann war das jetzt aber nur ein Grundstück oder war da noch ein altes Haus drauf?
Nein, das war ein reines, unbebautes Grundstück, aber schon erschlossen an der Straße dran. Das Einzige, was wir noch brauchten, ist Trinkwasseranschluss, Abwasser, Strom, was halt so üblich ist.
Okay, und dann, also habt ihr irgendwie vorher gesagt ein Budget? Ich meine, dann ist ja eine Summe für das Grundstück schon draufgegangen. Wie ging dann die genauen Planungen? Wie habt ihr dann wirklich den Traum vom Eigenheim euch erfüllen können? Und was gibt es da vielleicht auch so für Punkte, auf die man unbedingt achten sollte?
Ja, also als allererstes haben wir erstmal geguckt, was haben wir an Eigenmittel überhaupt zur Verfügung und haben dann mal grob gerechnet, was können wir uns monatlich an Rate leisten, haben dann mal hochgerechnet, was das an Kreditsumme wäre. So, wir hatten jetzt in unserem Fall 150.000 Eigenkapital zur Verfügung
Das
und
ist
haben
schon.
dann schon mal das Grundstück komplett aus Eigenkapital bezahlt.
Okay, also 150.000 Euro an der Seite haben, ist natürlich aber auch schon vorher ordentlich gut gespart, oder?
Ja.
Auch da, ne, das ist so wichtig, wenn ihr so große finanzielle Sachen mit habt. Jeder Euro, den ihr mehr an Eigenkapital habt, der reduziert ja extrem die Zinsbelastung, gerade in den ersten Jahren. Okay, das heißt, ihr konntet das Grundstück so kaufen und dann war noch fürs Haus quasi geplant, so viel Kredit, wie ihr euch leisten konntet an der Stelle.
Genau, wir haben das einfach mal verglichen. Größe des Hauses, was wäre das theoretisch für Mietpreis kalt? So, und da sind wir hier in Ständer zwischen 700 und 1000 Euro. Und ja, dann haben wir uns das hochgerechnet, waren dann auch mal bei der Bank. Und die Bank hatte gesagt, wir liegen circa bei 240.000 Kredit bei einer Rate von 770 Euro.
Okay, das waren aber wahrscheinlich noch die Zinssätze vor ein paar Jahren, wo es ein bisschen günstiger war.
2021.
Okay, gerade noch so Glück gehabt,
Ja.
für die Zinssätze. Okay, ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt ein Grundstück habe und ein Haus bauen möchte. Ich sehe das immer nur so Werbung, das sieht immer so toll aus. Stichwort Fertighäuser, Stichwort Massivhäuser, selbst bauen, alles eigen beauftragen. Was ist der richtige Weg? Gibt es einen richtigen Weg?
Ich würde sagen, einen richtigen Weg gibt es in dem Sinne nicht. Man muss den Weg gehen, den man für selber für richtig hält. Wir haben halt, sag ich mal, für uns auf den Preis geachtet und haben auch verschiedene Firmen angeschrieben, so Generalunternehmer, also große Hausbaufirmen. Und für uns war die Entscheidung relativ schnell klar, dass wir in Richtung Massivbauhaus gehen, weil die Preisspanne der Häuser lag so zwischen 200.000 und 400.000 Euro. Also 200.000 für Massivbau, 400.000 für Fertigteil.
Okay, und gibt es irgendwas, wo man da, also ich bin halt, was das Thema angeht, komplett alleine, ne? Also ich, wenn ich jetzt da vor dieser Herausforderung stehen würde, ich wüsste gar nicht, wo ich ansetzen soll, worauf ich achten muss. Du jetzt als Branchenkenner ja auch, auf was muss ich da achten?
Also generell ganz wichtig, ich muss wissen, was ich will. Was für ein Grundriss, welche Größe und wie soll das Haus in etwa aussehen? Welche Ausstattung will ich haben? Ob Standard gehoben oder irgendwelche Besonderheiten noch? Weil das ist ein ganz großes Problem bei den Verträgen, wo dann zum Schluss ganz viele Mehrkosten kommen.
Okay, das musst du mir ein bisschen genauer erklären. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also wenn ich jetzt weiß, die Sachen, die du gerade genannt hast, was für eine Ausstattung, wie groß und sowas, dann schütze ich mich vor Mehrkosten. Richtig.
Richtig,
Warum?
weil ich nehme jetzt einfach mal unser Beispiel. Wir sind zur Hausbaufirma gegangen, haben unseren Grundriss hingelegt, haben gesagt, so und so soll es aussehen. Und dann werden so ein paar Standardsachen abgestimmt, wie zum Beispiel, das sind die Standardtüren und so weiter und so fort. Dann haben sie einen Preis gemacht, der lag in unserem Fall bei 210.000 Euro.
Okay.
Genau, und dann haben wir erstmal den Vertrag aufgesetzt und haben dann quasi den Kredit abgesteckt. Und dann ist natürlich die Summe fest, die man an Kredit hat. Und erst im Anschluss kommt die sogenannte Bemusterung vom Haus, wo ich dann entscheide, was will ich für Fensterbänke, was für Türen, Treppe etc. pp. Und da hatten wir zum Beispiel Mehrkosten von 10.000 Euro.
Okay, jetzt hört sich das natürlich in Relation 10.000 Euro nicht so viel an, was natürlich trotzdem ärgerlich, wenn das Geld nicht da ist, ne? Weil da muss man irgendwie gucken, kann erweitert die Bank das jetzt nochmal oder nicht und rate mehr und sowas. Kannst gleich gerne erzählen, wie ihr das denn gelöst habt. Das heißt, man muss vorher wirklich auch genau sagen, schon, also die Baufirma, die jetzt euch das Haus dann quasi gebaut hat oder bauen wollte, hat euch nicht gesagt, das kann auch teurer werden, wenn ihr etwas hübschere Fensterbänke haben wollt.
Also die Baufirma sagt generell, das ist unser Standard, das ist der Preis, alles andere kostet mehr.
Und gibt es da keine
Aber die
Möglichkeit,
sagen nicht, wie viel.
aber es gibt doch jetzt keine Möglichkeit, dass man das weiß. Also wenn ich jetzt da hingehen würde, würde ich da sagen, hey, ich will ja vorher genau wissen, wie teuer das ist.
Wenn man das genau weiß, muss man mit dem Berater sprechen, dass man die Bemusterung vorzieht, sodass man dann diese Kosten schon hat.
Okay, also ganz wichtiges Learning für alle Zuhörer hier, wenn ihr ein Haus bauen, kaufen wollt und das ein Massivhaus werden soll, dann die Bemusterung. Ich denke bei Musterung immer an Bundeswehr. Unbedingt vorziehen. Okay, ganz cooles Learning. Gibt es da weitere Insights? Also noch irgendwie sowas, was man unbedingt beachten sollte bei einem Thema Massivhaus?
Ja, generell bei Hausbau, nicht nur Massivhaus. Man muss sich vorher bewusst sein, dass man als Bauherr einige Aufgaben vorher erledigen muss. Das ist zum Beispiel Baugrundgutachten und die Vermessung. Das vergessen ganz viele.
Okay, das bedeutet, also wie gesagt, ich frag deswegen so blöd nach und vielleicht ist es ja auch nachher gut, weil ich ein bestehendes Haus einfach kernsaniert habe und mit diesen ganzen Sachen gar nichts zu tun hatte. Was heißt das genau?
Also Baugrundgutachten ist nichts anderes, dass der bestehende Boden vor Ort untersucht wird auf Tragfähigkeit.
Ja.
Und die Vermessung ist letzten Endes dafür da, das Haus einzumessen und abzuflocken, wo es letzten Endes hin soll. So, und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass ich die Leute kenne und das für null gekriegt habe.
Ja.
Aber ein normales Angebot liegt für beides zusammen bei 5.000 Euro.
Okay, also auch ganz, ganz wichtige Sachen. Das sind dann wahrscheinlich Daten, wenn ich jetzt so davon ausgehe, die man dann quasi dem Bauunternehmen, jetzt für das Massivhaus oder wem auch immer, dann halt schon vorher wahrscheinlich geben muss, bevor die überhaupt einen Handschlag machen wahrscheinlich.
Genau.
Okay, also so eine Grundvoraussetzung. Okay.
Und auch wichtig beim Baugrund zum Beispiel, wir haben es erst im Nachgang gemacht, das war unser Fehler.
Ja.
Es kam dabei raus, dass der Boden nicht tragfähig ist.
Ja.
Und die Baufirma wollte dann nochmal 15.000 Euro mehr.
Und was macht man dann? Stabilisiert man dann den Boden oder?
Der Boden wird vollständig ausgetauscht.
Ach, Wahnsinn.
Mhm.
Okay, also auch nochmal ganz, ganz wichtig. Das heißt, ihr hättet jetzt schon Mehrkosten von 25.000 Euro, wenn ich das jetzt richtig gerade im Kopf zusammenzähle. Ist da noch was zugekommen?
Also wir haben das letzten Endes so gemacht, wegen dem Bodenaustausch. Wir haben den Auftrag nicht der Baufirma übergeben.
Ja.
Wir haben uns hier vor Ort einen extern gesucht, der das für uns durchführt.
Ja.
Und der hat das letzten Endes für 5.000 Euro gemacht.
Ah, okay. Weil die Baufirma das machen wollte, schon mal nochmal einen dreifachen Preis. Und auch da wieder nicht sofort zu einem Ja und Arm sagen, ja, wird jetzt teurer. Ich kenne das auch, dass viele Leute, das kenne ich aus unseren Beratungen, wenn es dann um Baukredite und sowas geht, dass die halt sagen, ja komm, ich nehme nochmal 10-20% mehr auf, um ne, so ein bisschen so, hey, neue Möbel müssen ja auch noch sein und so, das ist ja schon mal damit eingeplant. Aber dass man das halt vielleicht nicht unbedingt macht und auch dann solche Sachen nicht einfach abnickt und sagt, hey, das Geld ist ja da, sondern halt wirklich hinterfragt. Also immer kritisch zu bleiben bei Angeboten, wenn die halt von, ich sag mal, wirklich aus einer Hand kommen, oder? Kann man das so sagen?
Genau.
Okay, also da auch nochmal, also mega, Oliver, du hast ja gerade eine Sache nach der anderen raus. Ich glaube, für zukünftige Leute, die bauen wollen, wirklich mega. Sonst noch irgendwas, was euch speziell passiert ist, was ihr dann reparieren musstet oder was ihr vorher, was ihr aus deinem Wissen schon repariert habt?
Also auch ganz wichtig, was man wissen muss, ist, wie ist der Vertrag aufgebaut?
Ja.
Hat man jetzt mit Baupreisindex oder einen Festpreis?
Ja.
Das ist wirklich wichtig zu wissen.
Also das geht jetzt quasi auf die Sache, ob die Baumaterialien wegen diesen ganzen Sachen in der Wirtschaft, die wir gerade haben, teurer werden und sowas, richtig?
Genau.
Okay, also dass man nicht da irgendwie auf einmal hinten rüberfällt und sagt, oh Gott, das ist jetzt ein Baupreisindex, wäre dann ja wahrscheinlich, dass sich das daran orientiert, sondern dass man wirklich einen fixen Baupreis drinstehen hat.
Genau. Also wir haben zum Beispiel einen Festpreis vereinbart.
Ja.
Und auch da ganz wichtig, man muss die eigenen Termine wirklich einhalten, ansonsten sind die nicht mehr gebunden.
Okay, ja. Also wenn die sagen, hey, bis Datum X brauchen wir Z von euch, dann muss man es unbedingt auch zu den Zeiten da haben, ansonsten sind die Verträge ja nichtig, kann man ja schon sagen dann, ne?
Dann wird quasi nachverhandelt.
Okay. Ist es denn so, dass man nicht nur, also sollte man sich nicht auch eine Zeit reinsetzen in die Verträge, dass man wirklich sagt, hey, Baufirma, wir brauchen das bis dahin, weil sonst, wenn sich das ja nachher mega zieht und man das nicht hat, kann ja auch sein, dass die Firma Insolvenz geht.
Also es gibt, sag ich mal, in beide Richtungen die Termine. Es hängt jetzt wirklich von der Baufirma ab. Unsere Baufirma hat gesagt, ab Baustart 8 Monate und dann sind sie fertig.
Mhm.
Sie haben es nicht eingehalten und 4 Monate überzogen.
Ja.
Und ich habe dann die Vertragsstrafe gezogen.
Okay, und wie hoch war die Vertragsstrafe?
Marginal, 500 Euro pro Monat.
Okay, aber gut, sind ja trotzdem ein bisschen was, ne? Also gut 2.000 Euro dann, die man dann ja nochmal wieder ja, Cashback, wie auch immer, hatte. Okay,
genau.
Jetzt habt ihr Mehrkosten, also sind noch weitere Mehrkosten entstanden oder waren es dann diese 15.000 Euro minus 2, die ihr ja wiederbekommen habt? Ja.
Es sind noch weitere Mehrkosten gekommen.
Ja, dann hauen wir raus.
Ja, durch das Bodengutachten kam dann nachher auch raus, dass unsere geplante Erdwärmepumpe nicht funktioniert hat.
Ja.
Dementsprechend mussten wir auf Luftwärmepumpe gehen.
Ja.
Und dafür wollte die Baufirma auch wieder 10.000 Euro mehr.
Okay, jetzt sagst du das schon so, die Baufirma 10 und du hast ja wahrscheinlich Vergleichsangebot geholt und es günstiger bekommen.
In dem Fall leider nicht, weil das immer so Kombipakete bei dem waren.
Ja.
Also die Mehrkosten musste ich leider schlucken. Ja, aber wir haben dann immer versucht, woanders zu sparen. Wir haben dann zum Beispiel die Bäder gänzlich rausgenommen und haben die in Eigenleistung gemacht.
Ah, okay. Also die habt die teurer, Bäder sind ja, glaube ich, die teuersten Räume im Haus. Meistens
Genau.
irgendwie, dass ihr die wirklich einfach rausgenommen habt. Und dann habt ihr das quasi ein bisschen gegengerechnet, dass ihr wieder von diesen 10.000 Euro Mehrkosten ein bisschen runterkommt.
Genau. Und wir hatten ja auch den Vorteil mit dem Kredit, dass wir nicht die 210.000 genommen haben,
Ja.
sondern haben nochmal um 25.000 aufgestockt,
Ja.
von vornherein gleich,
Ja.
sodass wir ein bisschen Puffer hatten.
Okay, das heißt, jetzt wo du das so sagst, ich meine, zwei Sachen sind dann ja durch diesen Bodenrichtwert entstanden. Ja, also dass das halt, also das war ja dann die Tragfähigkeit und dass die Wärmepumpe nicht klappte. Das heißt, im Idealfall, weil man das braucht das ja sowieso, wenn man das Grundstück hat, holt man sich diese Vermessung schon, dann hat man es, dann braucht man sich auch nicht um irgendwelche Fristen Gedanken machen. Und man kann dann halt auch direkt bei der Baufirma gucken, ob die Sachen, die man plant, auch wirklich machbar sind.
Genau.
Okay, also ganz, ganz wichtige Geschichte, glaube ich, für Leute, die ein Grundstück schon haben. Nicht alles auf einmal, sondern halt vielleicht nach und nach und sich dann einfach diesen Richtwert schon mal erstellen zu lassen. Weil man braucht es ja sowieso.
Je mehr Infos man vorweg hat, desto besser ist es.
Kann sich sowas ändern? Also, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt heute ein Grundstück gekauft, aber Haus, weil Kredit und sowas ist zu teuer geworden. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache das jetzt schon, Vermessung und bla bla bla, und das Grundstück liegt dann jetzt 2 Jahre brach, weil ich spare und weil sich kein passendes Angebot ergibt bei den Häusern und sowas, muss man dann nochmal neu vermessen lassen oder ist das erstmal in Stein gemeißelt, das ist egal?
Na, die Vermessung wird eigentlich immer erst dann ausgeführt, wenn die Baufirma anfangen will.
Okay,
Das
ja.
heißt, man holt sich bloß vorher das Angebot und macht daraus dann auch wieder einen Festpreis, wo sie dann ein halbes Jahr oder so gebunden sind.
Okay, und
Das
der Bodenrichtwert, weil der war ja jetzt entscheidend für die Geschichte, ist das tragfähig? Und für die Geschichte mit der Heizungsanlage. Kann man sich.
bleibt eigentlich in der Regel. Der Boden verändert sich nicht.
Okay. Das heißt, das kann man sich aber schon vorher holen, dass man sich auch vorher die richtigen Angebote einholt und nicht nachher auf böse Überraschung trifft, wie das bei euch nachher der Fall gewesen ist.
Genau.
Okay, waren das alle Mehrkosten oder sind noch weitere entstanden?
Ja, bei uns war auch noch ganz interessant, durch die Baupreisexplosion
Ja.
hat die Baufirma versucht, mehr Geld rauszuholen.
Wie hast du dich
Trotz
davor geschützt?
Festpreisvertrag.
Wie hast du dich davor geschützt oder wie hast du es hingekriegt, dass das nicht geklappt hat? Aber so wie du es gerade sagst, hat das nicht geklappt.
Nee, ich habe letzten Endes mehrere Briefe geschrieben, dass wir einen Festpreis haben und dann auch mit Paragraph BGB und so weiter darauf verwiesen und habe das dann quasi abgewiegelt und dann kam auch nie wieder was von der Baufirma.
Okay, auch da zeigt sich ja wieder so, ne, manchmal muss man ja einfach nur konsequent bleiben. Kleine Anekdote dazu. Ich bin so ein Typ, der vergisst immer Pfandbons, ne? Also in der Tasche, ich gebe die nicht ab. Ich habe auch schon mal, das war meine Freundin nicht so witzig, das ist schon ein paar Jahre her, einen verloren, der war irgendwie mit 35 Euro oder so. Also der den gefunden hat, der hatte den Einkauf auf jeden Fall gratis. Und dann waren wir die Tage beim Edeka und es ist ja wirklich maximal unangenehm so, ne? Wenn du so einen Pfandbon abgibst und ich hatte einen aus letztes Jahr im August war es, glaube ich. Der lag dann noch bei uns auf dem Tisch, dann irgendwie 3 Euro, 4 Euro, keine Ahnung. Und den habe ich dann abgegeben. Und dann hat er den so gescannt und dann sagte er so, nee, geht nicht. Und ich habe halt genau zu dem Thema halt schon mal Videos gemacht. Und man muss halt 3 Jahre bis zum Jahresende. Also wenn du dir heute einen holst, ist das Ganze gültig bis zum 31.12.2027. Also über 3 Jahre. Es darf also auch nicht in AGBs und sowas, das dürfen die Firmen nicht. So, aber dann halt zu sagen, hey, nee, ich weiß das besser. Und auch wenn es gerade in dem Moment eine unangenehme Situation war, er hat das danach auch abgerechnet, alles cool und dahinter kriegen Leute das ja mit. Aber warum erzähle ich das jetzt? Genau das Thema ja auch da. Nicht zu sagen, ja, okay, alles ist teurer geworden und sich schnell einschüchtern zu lassen, sondern wirklich auch mal für seine Rechte selbst einzustehen, oder?
Genau, ganz wichtig.
Okay, empfiehlt sich für sowas, also jetzt hast du das wahrscheinlich, weil du das kennst aus der Branche, so, hey, ich kenne da die BGB-Werte, ne, braucht keinen Anwalt und sowas. Aber im Notfall lohnt sich bei sowas ja, wenn man Verträge hat, ja rein theoretisch auch einen Anwalt, oder?
Bei solchen Sachen kann es manchmal Sinn machen,
Hm.
wenn es dann um die größeren Geschichten geht.
Hm.
Aber ich sage mal, so kleine Sachen, da kann man sich in der Regel auch im Internet belesen.
Ja.
Und wenn man sich dann die Zeit nimmt, die meisten Baufirmen versuchen es einfach nur.
Ja.
Und wenn jeder Zehnte bezahlt, sind sie schon glücklich.
Ja, okay, das stimmt. Also auch da, ne, Google, es gibt ja so eine Seite, Google ist dein Freund.de. Ich kriege manchmal auch Seiten, ich kriege manchmal auch Fragen unter Videos, in Privatnachrichten, wo ich mir so denke, also die Nachricht mir zu schicken war jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, wenn du diesen Text einfach nimmst und kopierst und bei Google eingibst, hast du innerhalb von 10 Sekunden eine Antwort. Ja, und da hilft das natürlich auch gerade, wenn es ums Geld geht. Okay, wie habt ihr das dann, also dann seid ihr ja trotzdem nachher noch auf Mehrkosten gestoßen. Wie habt ihr das gelöst? Also ihr habt das gecovert. Also außer, dass du jetzt schon gesagt hast, okay, wir haben dann die Bär dann Eigenleistung gemacht.
Genau, also wir hatten ja erstmal die 25.000 Kredit noch als Puffer. Und dann hatten wir ja letzten Endes noch ein bisschen Eigenkapital übrig. Das haben wir jetzt letzten Endes genommen und einige Sachen haben wir dann halt zurückgestellt, die wir jetzt im Laufe der Jahre erst machen.
Okay. Also auch da vielleicht ganz wichtig, dass man nicht alles komplett auf Kante kalkuliert. Ne? Also wirklich so, jetzt muss alles passen, ansonsten steht der Bau halt. Bringt es ja auch nichts und dann wird es nachher noch teurer, weil, wie du schon gesagt hast, wenn man sich dann wahrscheinlich an die Zeiten nicht hält, dann ja, wird es vielleicht nachher noch teurer und dann wird es nachher nie was mit dem Haus. Okay, das waren jetzt viele persönliche Sachen. Hast du so, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Tipps noch so als Brancheninsider, wo du sagst, hey, das machen so viele Leute verkehrt, da sollten die unbedingt drauf achten. Gerade beim Thema Hausbau, Hauskauf.
Also das, was ich ganz oft beobachte, die Leute gucken selber über die Baustelle. Und das Beste wäre eigentlich, einen externen Bauingenieur oder Bauberater einzustellen, der wirklich regelmäßig auf die Baustelle guckt, weil es wird halt auch relativ viel gefuscht.
Ja.
Und das war auch bei uns zum Teil der Fall.
Okay, also du meinst jetzt, dass man jetzt nicht sagt, hey, ich fahre mal vorbei, guck, wie es läuft, sondern dass man wirklich einen externen beauftragt, der wirklich genau hinschaut.
Genau.
Du klingst nicht so zufrieden mit der Baufirma, die ihr da beauftragt habt. Und so ein bisschen so raus.
Nicht wirklich.
Was haben, wo wurde da gefuscht? Also was ist das, wo man das selber nicht sieht?
Was man zum Beispiel nicht sieht, wenn die Abwasserrohre alles verlegt ist, verkleidet ist und man dann, sag ich mal, die Bäder selbst fertig macht, so wie wir, und dann auf die Toilettenspülung drückt und es kommt in der Dusche hoch. Dann guckt man erstmal doof.
Okay, das sind natürlich so Geschichten, dann, also ich weiß jetzt nicht, woran das liegt bei uns, dass einer gemacht hat, der das gelernt hat, da ist das nicht passiert, da funktioniert die Dusche noch. Philipp, wenn du das hörst, Dankeschön. Okay, weitere Sachen, wo gefuscht wurde, die man sonst nicht so sieht, also dass man, also wenn du jetzt jemanden beauftragst, der geht dann hin und drückt dann wirklich mal die Spülung, was so ein Laie jetzt halt nicht machen würde.
Ich sag mal, wenn ich jemanden beauftrage, dann fällt es gar nicht so spät auf, sondern schon viel früher,
Okay.
während die Leitungen verlegt werden.
Okay, weil der einfach weiß, wie man das prüft und genauso diese typischen Standardsachen einfach nachschaut.
Genau. Es geht ja wirklich danach, es gibt zum Beispiel eine DIN, wie Leitungen verlegt werden müssen.
Ja. Okay, und
Und da
dann.
wurde sich in unserem Fall einfach nicht dran gehalten.
Ja.
Und deswegen haben wir dann entsprechend diesen Rückstau gehabt. Und was halt ärgerlich ist, die mussten die kompletten Innenwände alles wieder aufreißen.
Ach, krass. Aber das haben die dann alles bezahlt. Also die haben dann nicht gesagt, wird teurer oder was auch immer.
Das haben zum Teil sie übernommen, ja. Das Schöne war, wir waren schon fertig mit Malern.
Okay, das heißt, alles nochmal neu machen, aber dann haben die auch die Rechnung bekommen. Das heißt, ihr musstet dann nicht
Die
nochmal.
haben dann von mir einen
Ja.
Stundenlohn in Rechnung gestellt gekriegt.
Ja gut, okay. Das ist natürlich doppelt ärgerlich. Ich frage mich jetzt gerade, was wäre denn passiert, wenn das jetzt noch weitergegangen wäre und die Bäder wären komplett fertig gewesen und das wäre so erst, weiß ich, wenn wäre sowas aufgefallen, direkt nach Fertigstellung oder erst nach einem Jahr oder?
Na, das fällt eigentlich auf, spätestens nach Betriebnahme der Toilette.
Okay, das ist, ja gut, okay, das ist natürlich auch ziemlich eklig, fällt mir ja gerade mal so auf, ne? Wenn das Wasser aus der Toilette, aus der Dusche rauskommt, oder?
Ja, man kann froh sein, dass die Toilette noch nicht benutzt wurde.
Okay. Wir lassen das mal so stehen. Was wäre denn dann passiert? Also dann hätte man alles neu machen müssen und dann haftet aber auch die Baufirma dafür.
Na, im Prinzip muss dann eigentlich nur dieses Problem behoben werden.
Ja.
Und aber das ist halt immer mit viel Aufwand verbunden, wenn alles schon verkleidet ist und alles fertig ist und montiert ist.
Ja, okay. Ja gut, wahrscheinlich in Anführungsstrichen eine Kleinigkeit, wenn noch alles zu ist und man das testet. Wobei ich mich halt auch immer frage, die Leute, die das dann installiert haben. meine, klar, können Handwerker sein, die gerade keine Lust hatten und war irgendwie Freitag und weiß ich nicht, vielleicht gab es das Feierabendbier schon um 11, aber macht ja überhaupt keinen Sinn, weil nachher fällt es ja wieder dem Arbeitgeber auf die Füße, das so stehen zu lassen. Also ich könnte das dann gar nicht einfach sagen, ja, passt. Oder die haben selber nicht getestet.
Das testen die nicht.
Okay, krass. Das ist natürlich crazy. Sonst noch irgendwelche...
Stattdessen wurde sogar so gesagt, wir wissen nicht, wo der Fehler liegt.
Obwohl man das gesehen hat, wenn man jetzt die Toilette gespült hat. Und wie kommt man dann da weiter? Also so, wen beauftragt man dann?
Also in dem Fall sollte man sich dann eine zweite Meinung einholen von einer Sanitärfirma.
Okay, ja. Und die klären das dann.
Genau.
Spannend.
Also, aber wie gesagt, wenn man diesen Bau hat, passiert das nicht.
Wie teuer ist so einer? So jemand?
Kommt ganz auf die Bauzeit drauf an.
Ja.
Also das kann man pauschal nicht beantworten, weil der wird in der Regel nach Honorar bezahlt.
Ja.
Und das geht dann entsprechend am Preis.
Okay.
Man sagt so im Schnitt, eine Bauüberwachung kostet 2,5% vom Baupreis.
Okay, aber die können sich ja durchaus rechnen und lohnen. Wenn man da genau irgendwie fuschert, vor allem nachher, ich meine, das ist jetzt Fusch, der noch nachweisbar wahrscheinlich schnell dann war, also dass die Firma schuld war. Wenn es nachher so Sachen werden, wo man sagt, keine Ahnung, Schimmel in der Wohnung nach 3 Jahren gemerkt, kommt dann ja wahrscheinlich keiner mehr drauf und sagen, alle, ja, schlecht gelüftet und ne, solche genau Geschichten, ne, das sind ja wahrscheinlich dann, wo es dann wirklich teuer wird. Okay.
Wo es im Nachgang teuer wird, ist zum Beispiel Wärmepumpe.
Ja.
Fußbodenheizung.
Wenn die kaputt ist.
Nee, in dem Fall hat die Sanitärfirma die nicht eingestellt. Und wir hatten bei den Heizkosten so circa 60 Kilowatt Verbrauch pro Tag.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie viel ist normal?
Also Stromkosten quasi 60 Kilowattstunde,
ja,
mal 37 Cent.
Ja, also ist ein bisschen was.
Das pro Tag.
Das ist ein bisschen was. Und normalerweise aber auch, wenn die aus war oder nur, wenn die an war?
Na, eine Wärmepumpe lebt eigentlich davon, dass sie durchgängig läuft.
Ja.
Und die reguliert sich ja selber, beziehungsweise bis der Raum die entsprechende Wärme hat.
Ja.
Und wenn eine Wärmepumpe richtig eingestellt ist, verbraucht die eigentlich bloß 10 bis 15 Kilowattstunde pro Tag, wenn es kalt draußen ist.
Okay, ja. Das ist natürlich
die
schon.
Die hat halt so viel gefressen, dass wir das erste Jahr über 3.000 Euro Stromrechnung hatten.
Okay, krass. Und das war auch wieder auf Fusch zurückzuführen, weil es nicht vernünftig eingestellt worden ist.
Genau.
Habt ihr das Geld wiederbekommen? Also zumindest anteilmäßig?
Nein.
Auch nicht. Das ist weg.
Das ist weg.
Das ist weg. Okay, ich merke schon wirklich, du hast die Baufirma richtig gefressen. Auch wenn das jetzt natürlich ein Schwerpunkt von dem Gespräch gewesen hier ist. Ich glaube, es ist halt total cool, also jetzt in dem Fall Video Learnings, aber halt mal für die Zuhörer auch mal andere Seiten zu hören, ne? Weil das können wir ja auch mal sagen, weil vielleicht haben jetzt einige erwartet, okay, wir gehen wieder in Anlagemodelle rein und sowas. Du bist ja sehr, sehr gut aufgestellt und da gibt es jetzt gar nicht so viel, okay, da muss man unbedingt mal hinschauen, weil du ja schon die vergangenen Folgen letztendlich auch dir reingezogen hast und dir da also viele Entscheidungen auch richtig sowieso schon vorher auch getroffen hast. Ansonsten wäre das ja wahrscheinlich alles gar nicht so gut möglich gewesen. Hast du vielleicht jetzt abschließend so Thema Hausbau oder irgendwas anderes noch, irgendeinen Tipp, wo du sagst, hey, das muss ich unbedingt noch loswerden, da sind wir jetzt noch nicht hingekommen, was unbedingt jeder mitnehmen sollte? Gibt es da noch irgendwas?
Also ganz wichtig, wer ein Haus bauen will, sollte sich wirklich viele, viele Preise vergleichen.
Ja.
Und das Geld, was er eigentlich monatlich dafür in Zukunft aufbringen muss, sollte er sich vorab, wenn er noch nicht bauen kann, beiseite packen.
Okay, damit man halt so ein fettes Eigenkapital hat, wie ihr das auch hattet, um da einfach die Kosten zu drücken.
Genau.
Also, Megatipp, ich glaube, das ist eigentlich ja genau die Sprache, die ich auch immer spreche und die Leuten sage. Oliver, vielen lieben Dank erstmal für die Insights zum Thema Hausbau. Egal ob Massivhaus, Bauüberwachung. Also ich habe ganz, ganz viel selber auch wieder gelernt durch diese Folge. Vielen Dank dafür und ja, alle fürs alle Zuhörer und Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Schön, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal erstmal im Finanzinsider.
Ja, danke.